Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Manfred Götzke. Einen schönen guten Morgen. Für viele Griechen beginnt das neue Jahrzehnt sehr erfreulich mit deutlichen Steuersenkungen. Vor allem Geringverdiener und kleine Unternehmen profitieren. Ob und wie das die Wirtschaft beflügeln könnte, das ist gleich Thema bei uns. Außerdem geht es nach Luxemburg. Dort können Bürger ab März kostenlos Bus und Bahn fahren, und zwar im ganzen Land. Und auch heute schauen wir in eine der abgehängten Regionen Kroatiens, nach Slawonien. Griechenlands neuer Premier Mitsotakis hat zurzeit einen Lauf. Ein halbes Jahr nach seiner Wahl sind seine Beliebtheitswerte massiv gestiegen und auch seine konservative Partei, Nea Dimokratia, hat in den Umfragen deutlich zugelegt. Dieses für Griechenland eher ungewöhnliche Phänomen, das hängt auch damit zusammen, dass der Konservative seine zentralen Wahlversprechen hält, vor allem das der Steuersenkung. Griechen zahlen seit Neujahr für Einkommen bis 10.000 Euro nur noch 9 statt 22%. Entlastung gibt es auch für Familien mit Kindern, für Menschen mit Behinderungen und für Unternehmen. Und zwar nicht nur für die großen, sondern auch für die kleinen Familienbetriebe, die unter der Steuerlast der letzten Jahre besonders gelitten haben. Nach 10 Jahren Krise für viele ein Hoffnungsschimmer. Aus Athen berichtet Rodothea Seralidou.
In der Werkstatt von Yoros Gionakis im Athener Süden. Der 43-Jährige schneidet mit einer Elektrosäge Aluminium in gleich große Stangen. Daraus macht er Alufensterrahmen. Ich mache alles Mögliche, was aus Eisen und Aluminium besteht. Tür- und Fensterrahmen in allen möglichen Größen. Auch Schaufenster mache ich für Geschäfte, faltbare Metalltüren und Fliegengitter. Das ist in Griechenland sehr gefragt. Hier sehen Sie die Bestellungen. 7 Türrahmen mit Fliegengitter stehen noch an. Gionakis beschäftigt 4 weitere Handwerker und 2 Bürokräfte, darunter seine Frau. Ein kleines Unternehmen, so wie die große Mehrheit der griechischen Betriebe, sagt Yodros Gavathas, Vorsitzender des Verbands kleiner und mittlerer Unternehmen. Von den 700.000 griechischen Unternehmen sind 99,6% klein und mittelgroß. In Griechenland sind das Betriebe mit bis zu 49 Angestellten. Vor der Finanzkrise waren es 250.000 Unternehmen mehr. Die haben dicht gemacht. Man kann sagen, die Krise war der Ruin für die Mittelschicht und damit auch für die kleinen und mittelständischen Unternehmen. Vor allem die hohen Steuern und Sozialabgaben in Kombination mit fehlenden Finanzierungsmöglichkeiten hätten viele kleine Betriebe in die Knie gezwungen, sagt Gavathas. Das soll sich ändern. Die neue konservative Regierung unter Kyriakos Mitsotakis wolle den griechischen Betrieben wieder auf die Beine helfen, sagt Parteisprecher Tasos Raitanis. Bisher war es so, dass Unternehmen etwa 70% der Einnahmen für Steuern und Sozialabgaben abführen mussten. Wir senken nun die Unternehmenssteuer von 28% auf 24%. Und die Sozialversicherungsbeiträge gehen auch runter, allerdings nur, wenn die Mitarbeiter Vollzeit arbeiten. Damit wollen wir den Unternehmen eine Motivation geben, mehr Vollzeitkräfte zu beschäftigen. Was wiederum die Arbeitslosigkeit senken werde und viele Teilzeitkräfte in Vollzeitkräfte umwandeln werde, so Raitanis. Er ist sich sicher, eine geringere Steuerlast würde die Wirtschaft ankurbeln. Letzten Endes würde dadurch mehr Geld in die Staatskasse fließen. Auch will man die Steuerhinterziehung effektiver bekämpfen als bisher. Ab Jahresbeginn sind E-Rechnungen Pflicht. Und bestimmte Ausgaben werden bezuschusst, zum Beispiel Sanierungs- und Renovierungsarbeiten an Gebäuden, sodass der Verbraucher eine Rechnung verlangen muss, damit er die Ausgaben erstattet bekommt. Die Handwerker werden viel mehr Arbeit haben, da es sich für die Verbraucher lohnt. Und das wird dem gesamten Wirtschaftszyklus gut tun. Davon ist auch Handwerker Yoros Gionakis überzeugt. Viele Kunden würden immer noch Rabatte verlangen und seien bereit, schwarz zu zahlen. Die Bezuschussung der Ausgaben würde diese Mentalität ändern, sagt er. Und auch Leute, die die Renovierung ihrer Wohnung immer wieder verschoben haben, würden nun einen Grund haben, die Renovierung in Angriff zu nehmen. Er rechnet also mit noch mehr Arbeit, bleibt aber vorsichtig. Ich würde mein Unternehmen gerne vergrößern, aber nur langsam. Denn wer schnell hochklettert, der fällt auch schnell wieder runter. Vor 10 Jahren ist uns das schon mal passiert. Viele Kollegen sind auf ihren Krediten sitzen geblieben oder haben dicht gemacht. Jetzt wollen wir sehen, ob der neue Boom eine Seifenblase ist oder anhält.
Boom und Griechenland, allein die Kombination klingt ja immer noch ein bisschen ungewöhnlich. Rodothea Seralidou berichtete, wie Mittelständler von den Steuersenkungen der konservativen Regierung profitieren. Während in Deutschland über kostenlosen Nahverkehr nach wie vor nur diskutiert wird, und zwar schon seit Jahren, legt Luxemburg bald tatsächlich los, und zwar im ganz großen Stil. Ab März ist der öffentliche Nahverkehr kostenlos im ganzen Land für alle Busse, Trams und Regionalbahnen. Und nicht nur das, die Luxemburger investieren auch in die Netze. Sie entwickeln sogar Linien bis in die Nachbarländer Deutschland und Frankreich. Dabei geht es nicht nur um Umwelt- und Klimapolitik. In erster Linie dürfte der Ausbau eher unökologische Gründe haben. Luxemburg droht der Verkehrsinfarkt, wenn man nicht schnell umschaltet. Malte Pieper über die letzten Vorbereitungen für das verkehrspolitische Großprojekt.
Es ist inzwischen fast jeden Morgen das Gleiche. Das kleine Großherzogtum erstickt regelrecht im Stau. Im reichsten Land Europas kann man sich vor allem auf den Straßen rund um die Hauptstadt dann kaum noch fortbewegen. Luxemburg gehört zu den 4 Ländern der Welt mit der höchsten Autodichte pro Einwohner. Und damit die morgens auch mal stehen gelassen werden, die Autos, lässt Luxemburg nun bald also seine Busse, Bahnen und Trams kostenlos fahren.
Das ist eine soziale Maßnahme und eine Image-Maßnahme, um die Nutzung des öffentlichen Verkehrs zu vereinfachen,
sagt Luxemburgs grüner Verkehrsminister François Bausch. Ab dem 1. März werden landesweit Fahrkartenautomaten abmontiert, Schalter geschlossen und Kontrolleure bekommen neue Aufgaben. Es ist tatsächlich ein Anfang hin zu einer echten Verkehrswende, stellt auch Benny Mantin fest. Der Kanadier ist Verkehrswissenschaftler an der Universität von Luxemburg. Aber er sagt auch, es solle jetzt niemand davon ausgehen, dass von einem Tag auf den anderen, also ab dem 1. März, plötzlich die Busse und Bahnen in Luxemburg aus allen Nähten platzen. Es brauche nämlich mehr, damit alle ihre Autos auch tatsächlich stehen lassen.
One is price. Now we're going to bring the price to zero.
Ein Punkt ist der Preis, den schieben wir jetzt auf null. Aber es ist eben nicht nur der Preis entscheidend, sondern auch noch, wie lange brauche ich? Wie oft werden die Verbindungen angeboten? Und wie bequem reise ich? Muss ich zum Beispiel umsteigen?
Alles das spiele für die Entscheidungsfindung eine wichtige Rolle, unterstreicht der Verkehrswissenschaftler und zeigt zugleich auf eine kleine Bushaltestelle die Straße hinunter. Sie liegt nicht weit von seinem Arbeitsgebäude der Universität entfernt.
Ich bin heute hierhin mit einem einzigen Bus gekommen. Erst seit ein paar Monaten gibt es diese Linie und ich konnte regelrecht miterleben, wie sich die Nutzung verändert hat. In den ersten Tagen war der Bus quasi leer. Keiner kannte ihn. Inzwischen ist er voll, weil die Leute nach und nach mitbekommen haben, das ist einfach eine gute Verbindung.
Luxemburgs Ampelkoalition aus Liberalen, Grünen und Sozialdemokraten versucht genau das umzusetzen. Sie hat ein riesiges Investitionsprojekt aufgesetzt. Allein in die Züge sollen in den nächsten Jahren 600 Euro pro Einwohner Luxemburgs fließen. Das ist fast doppelt so viel, wie sich das bisherige Musterland Schweiz seine Züge kosten lässt und gleich 8-mal so viel, wie Deutschland bereit ist, für die Schiene auszugeben. Und die Luxemburger gehen noch weiter. Sie denken längst über die eigenen Grenzen hinaus, betont der Verkehrsminister.
Ausbau von Gleisanlagen zum Beispiel in Frankreich bis nach Thionville, bis zur ersten großen Stadt in Frankreich, wo wir die Grenzpendler auffangen wollen. Wir haben Projekte auf der deutschen Seite in Rheinland-Pfalz mitfinanziert. Wir organisieren Züge bis Trier oder sogar darüber hinaus.
Doch sollte jetzt niemand nur von Edelmut der Luxemburger ausgehen. Der wirtschaftliche Erfolg des Großherzogtums hängt nämlich, wie bei keinem zweiten EU-Land, von den Grenzpendlern ab. Zu Zehntausenden fahren jeden Tag Franzosen, Belgier und Deutsche nach Luxemburg zum Arbeiten. Die Hauptstadt Luxemburg zählt an einem normalen Werktag doppelt so viele Menschen beispielsweise auf ihren Straßen und Plätzen, wie sie eigentlich Einwohner hat. Und damit die alle noch durchkommen und nicht wie derzeit ständig im Stau stecken bleiben, arbeitet die Regierung an einem völlig neuen System. Neben ausgebauten Straßen, Schienen, neuen Tramstrecken und Radschnellwegen werden eben auch Park-and-Ride-Plätze angelegt.
Es bringt nichts, ein Verkehrsmittel zu verteufeln, weil die Lösung liegt auch nicht in einem Wundermittel. Nur Zug oder nur Bahn oder nur Auto oder nur Fahrrad, sondern in der intelligenten Nutzung und Kombination aller Verkehrsmittel, die es gibt.
Luxemburg wächst wie kein anderes Land in Europa. Sollte hier wirklich ein deutlicher Umstieg vom Auto auf den öffentlichen Verkehr gelingen, wäre das nicht nur eine Entlastung für das kleine Großherzogtum und die ganze Region, sondern ein Signal für ganz Europa, dass es tatsächlich funktionieren kann.
Bessere und kostenlose öffentliche Verkehrsmittel, auch für deutsche Grenzpendler, quasi das Gegenmodell zur Ausländermaut. Malte Pieper berichtete. In der kroatischen Region Slavonien im Osten des Landes, weit weg von der Adriaküste, ist von Touristenboom und Aufschwung wenig zu spüren. Der Krieg ist hier an der Grenze zu Serbien dagegen immer noch sehr präsent. Die kroatische Mehrheitsgesellschaft und die serbische Minderheit leben in Slavonien, wenn es gut läuft, aneinander vorbei. Wenn es schlecht läuft, kommt es zwischen Kroaten und Serben aber auch immer mal wieder zu Auseinandersetzungen. Viele, die im Jahr 1991 miterlebt haben, wie Nachbarn von einem Tag auf den anderen zu Feinden wurden, die können sich bis heute kaum von diesen Feindbildern lösen. Wie aber sieht es bei den Millennials aus, der Generation nach 1991? Grit Eggerichs hat mit kroatischen und serbischen Jugendlichen über die Kriegsgeschichte in ihrer Stadt Vukovar gesprochen.
Jelika, Daniela und David sitzen mit ihrer Lehrerin Branka im Klassenzimmer. Es riecht nach Farbe. Das Wirtschaftsgymnasium Vukovar wurde gerade energetisch saniert. Mit EU-Fördergeldern. Die Straße zur Schule ist frisch asphaltiert. Vukovar befindet sich gut 20 Jahre nach Kriegsende noch immer im Aufbau. Auch was die Stimmung zwischen Serben und Kroaten angeht. Jelika, 19, sitzt im Schneidersitz auf einem Tisch.
Da war dieses Fußballspiel hier, die kroatische Hymne wurde abgespielt. Und da waren 5 oder 6 Schüler aus Vukovar, die nicht aufgestanden sind. Die haben keinen Respekt vor der Stadt oder vor dem Land, in dem sie leben.
Die Schüler aus serbischen Familien, die einfach sitzen geblieben waren, sorgten für einen landesweiten Skandal. Auf die offizielle Website der Stadt wurde ein Video gestellt, das die Szene zeigte. Vukovars Bürgermeister forderte in einem Fernsehinterview mehr Respekt vor den kroatischen Heiligtümern. Der Chef der Partei der serbischen Minderheit protestierte derweil gegen die Veröffentlichung des Videos. Denn die noch minderjährigen Schüler sind darauf deutlich erkennbar. Einer der Jungen wurde kurz darauf an einer Bushaltestelle angegriffen und geschlagen. David ist 16, ethnischer Serbe, und er mag seinen kroatischen Bürgermeister trotzdem.
Er verhält sich manchmal ungeschickt in der Öffentlichkeit. Und das zeigen sie dann überall in den kroatischen Medien. Das wird übertrieben. Er ist okay. Er macht viel für Vukovar. Wir bekommen neue Straßen. Und er sorgt dafür, dass Unternehmen sich hier ansiedeln.
Die Wirtschaft wächst aber nur langsam. Die Löhne sind niedrig, die Arbeitslosigkeit hoch. In den 80er Jahren war die Stadt ein bedeutendes Zentrum der Textil- und Gummiindustrie. Inzwischen ist Vukovar aber vor allem eine politisch gepflegte Gedenkstätte des kroatischen Unabhängigkeitskrieges. Ein nationaler Mythos. Jelika, Daniela und David haben den Krieg nicht miterlebt. Aber seine Folgen sind für sie deutlich spürbar. Es gibt Cafés hier, in die nur Kroaten oder nur Serben gehen. I can
hear my music. Man erkennt sie an der Musik. In kroatischen Bars läuft Thompson und in serbischen Bayer Malik Ninja.
Die zwei Beispiele sind extrem. Die kroatische Band Thompson wurde mit einem Loblied auf die faschistischen Konzentrationslager des kroatischen Ustascha-Regimes bekannt. Zwischen 1941 und 1945 wurden hier Juden, Serben und Roma gefoltert, zu harter Arbeit gezwungen und ermordet. Der serbische Sänger Bayer Malik Ninja schrieb in den 90er Jahren die gewaltverherrlichende Begleitmusik der Kriege gegen Kroatien, Bosnien und den Kosovo. David ist es aber wichtig zu differenzieren.
Die meisten Cafés sind aber offen für alle.
Seine Eltern sind Serben. Danielas Kroaten. Jelikas Familie ist gemischt. Ihre Familien flüchteten zu Kriegszeiten an unterschiedliche Orte. Jelikas und Danielas Väter hatten im Krieg für die Unabhängigkeit Kroatiens gekämpft. Der Staat förderte ihre Rückkehr in die zerstörte Stadt mit günstigem Wohnraum. Daniela möchte nicht über den Krieg sprechen. Sie fürchtet Albträume. Jelika wollte eigentlich auch nichts dazu sagen. Aber dann muss sie doch einiges loswerden.
During the war, while Serbians were...
Während Serben meinen Vater verprügelten, schlugen Kroaten meinen Onkel und meinen Großvater.
You can't say anything about that. It's difficult.
Was sie über den Krieg weiß, hat sie von ihren Eltern erfahren. Mutter halb Serbin, halb Bosnierin, Vater Kroate. Voriges Jahr ist er gestorben. Seit dem Krieg litt er an einer posttraumatischen Belastungsstörung. In serbischer Kriegsgefangenschaft wurde er misshandelt, erzählt Jelika. Ihr serbischer Großvater und ihr serbischer Onkel saßen derweil in einem kroatischen Internierungslager.
Some Croats killed half of my family.
Kroaten haben die eine Hälfte meiner Familie getötet, Serben die andere. Also kann ich darüber nichts sagen. Du kannst dir darüber eigentlich keine eigene Meinung bilden, weil jede Seite dich vereinnahmen will. In meiner Familie wird sehr schlecht über die jeweils andere Seite gesprochen, auch über Gewalt. Familientreffen? Nein, danke.
Die serbisch dominierte jugoslawische Volksarmee hat 1991 kroatische Städte gezielt angegriffen. Serbische Soldaten haben Kriegsverbrechen begangen. Kroatische Kämpfer aber auch. Das wird im öffentlichen Diskurs in Kroatien aber meist verschwiegen oder relativiert. Und deshalb kann Jelika laut und deutlich Respekt vor der kroatischen Nationalhymne einfordern, aber über die Verbrechen an ihren serbischen Verwandten zu reden, war und ist kaum möglich.
Mein Vater hat Serben gehasst. Trotzdem werde ich meinen Vater immer lieben. Er ist eben mein Vater. Aber es ist nicht meine Schuld, wie er war.
David betont, dass er nationalistische Musik nicht mag. Aber als er am Ende seine persönliche Friedensutopie erklärt, zuckt seine kroatische Lehrerin zusammen.
Es gibt Leute, die den Hass nicht hinter sich lassen können. Die wollen nicht verstehen, dass wir alle eins sind und dass es diese große Chance gibt, dass Kroatien, Serbien und die anderen Teilstaaten Jugoslawiens wieder ein Land werden.
Eine sprachliche Tretmine. Ausgesprochen von einem jungen, überzeugten Pazifisten, der wohl noch viel Versöhnungsarbeit vor sich hat. Lehrerin Branka verteidigt noch einmal die aktuellen Grenzlinien.
Als im Krieg so viele Leute hier kamen, um zu helfen, vom Roten Kreuz zum Beispiel, die dachten, sie seien in Jugoslawien. Und manche Ausländer wissen immer noch nicht, wo Kroatien liegt und sagen zu mir, ah, du bist aus Jugoslawien. Nein.
No, I'm from Croatia.
Die junge Generation in Vukovar träumt schon wieder von einem neuen Jugoslawien. Mehr über die ostkroatische Region Slawonien gibt's morgen in den Gesichtern Europas um 11.05 Uhr hier im Deutschlandfunk und natürlich im Netz unter deutschlandfunk.de/europa. Bei den Kollegen von Tag für Tag geht es gleich um die Freimaurer auf Kuba und überhaupt. Und das war's von uns, von Europa heute. Mein Name ist Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören.